The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 19. August. Wir hören hier Till Brönner vor 1500 Gästen zum Abschluss unserer MyWay-Konferenz. Das war im Berliner Westhafen vor 2 Jahren. Ein wunderbarer Auftritt von Deutschlands bekanntestem und auch erfolgreichstem Jazzmusiker. Doch der Mann kann nicht nur virtuos die Trompete spielen, er spricht auch Klartext. Wie erst kürzlich bei einem 100.000-fach geteilten Video in den sozialen Medien.
Allein im vergangenen Jahr haben rund 288.000 Deutsche das Land verlassen.
Und warum? Genau darüber sprechen wir mit ihm am 31. August im Berliner Admiralspalast beim Pioneer Late Night Briefing. Dann wird nämlich dieser Podcast live und mit euch zusammen aufgezeichnet. Tickets gibt's über den Link in den Shownotes oder unter tour.thepioneer.de. Der Wirtschaftsstandort Deutschland schwächelt, naja, weiter so vor sich hin. Die Energiekosten sind hoch, die Bürokratie frisst sich durch. Wir kennen das. Aber es geht nicht mehr nur um Zahlen, es geht um Menschen. Menschen, die selbstständig waren. Menschen, die mit Ideen und Mut investiert haben und die jetzt pleite sind oder aus anderen Gründen einfach aussteigen, auch weil sie keine Lust mehr haben. Sie haben aufgegeben, viele mussten aufgeben, weil dieser Staat es mit seinen Steuern und Abgaben und ansonstigen Regularien nicht gut mit ihnen meint. Das Leibniz-Zentrum aus Mannheim hat zusammen mit Kreditreform, das ist die größte deutsche Wirtschaftsauskunftei, die neuesten Zahlen präsentiert. 187.000. 187.000 Unternehmensschließungen, so viel waren es im vergangenen Jahr, 10% mehr als im Vorjahr und damit der schlechteste Wert seit 2 Dekaden. Dabei durchlief nur ein Bruchteil der Schließungen ein Insolvenzverfahren. Am schlechtesten kommt die Gastronomie weg. 1500 Gaststätten knipsten im vergangenen Jahr ein letztes Mal das Licht in der Küche aus und drehten den Zapfhahn ab. Die Zahlen sind weiterhin im freien Fall, obwohl zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf 7% gesenkt wurde. Aber an den Zahlen sieht man auch, solche staatlichen Geschenke, Subventionen, Maßnahmen entfalten keine Wirkung, wenn die Gesamtsituation nicht mehr passt. Auch Isabella Tänzer aus Sulzbach zum Beispiel musste ihr Restaurant schließen, wie sie hier dem Hessischen Rundfunk erzählt.
Wir haben mit rund 30 Menschen gestartet, mit einem tollen Team, mit einem sehr ausgebauten Team. Viel Visionen, viel Vorhaben, mussten dann leider schnell bemerken, dass einiges nicht so läuft, wie es hätte laufen sollen.
Die Pleiten überfluten nicht nur die Bierkneipen. Auch in der Industrie sieht's nicht sehr rosig aus. Rund 10% mehr Betriebe stellten im Vergleich zum Vorjahr ihre Tätigkeit ein. Auch jene, die eigentlich noch schwarze Zahlen schreiben. Wie kann das alles sein? Mein Kollege Christian Schlesiger hat dafür bei Patrick Ludwig Hansch angerufen. Der Mann ist Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform. Er sitzt an der Quelle, die so sprudelt mit diesen negativen Zahlen. Also wenn jemand Erklärungen hat, dann er. Hier seine Einschätzung am frühen Morgen.
Herr Hansch, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Hansch, in Deutschland haben im vergangenen Jahr 188.000 Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit eingestellt. So viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wer steckt eigentlich hinter diesen Zahlen? Ist das der Konzern, der 100-Mann-Betrieb oder ist das die Zwei-Mann-Bude?
Also es ist sowohl der 100-Mann-Betrieb als auch ein Konzern dabei. Aber das merken Sie allein an den Zahlen, wenn man die mit den Insolvenzzahlen beispielsweise vergleicht. Da sind vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen dabei. Das ist der Handwerker, das ist aber auch der mittelständische Maschinenbauer aus dem Sauerland. Das ist der Grafiker. Also das ist die ganze Palette unserer Wirtschaft.
Eine Beobachtung aus Ihrer Studie oder aus Ihrem Report hat mich dann sehr neugierig gemacht, auch stutzig gemacht. In Ihrer Studie heißt es, dass mittlerweile auch Unternehmen mit guter oder zumindest mittlerer Bonität schließen müssen. Wie kann das eigentlich sein?
Das ist wirklich etwas, was für uns auch sehr besorgniserregend ist. Wir sind eine Auskunftei. Wir messen die Bonität von Unternehmen. Wie geht es dem Unternehmen, ist eigentlich die entscheidende Frage. Und da sehen wir, das hat sich in den Jahren verändert. Früher sind hauptsächlich Unternehmen aus dem Markt ausgeschieden, die aufgrund von wirtschaftlichen Problemen aus dem Markt ausgeschieden sind. Das ist vielfältig, ja. Aber die meisten dieser Unternehmen waren am Ende ihres Lebenszyklus angekommen. Jetzt sehen wir Unternehmen, die eigentlich auf dem Papier noch rentabel sind. Wir sehen Unternehmen, die eigentlich ein funktionierendes Geschäftsmodell haben und trotzdem den Markt entweder verlassen müssen oder verlassen, weil sie keine Alternativen haben.
Zum Wesen einer freien Marktwirtschaft gehört natürlich die Insolvenz und die Pleite und die Unternehmensschließung. Ich kenne viele Restaurants, die machen zu, aber dann macht ein neues Restaurant wieder auf. Wie ist es mit diesen Zahlen? Also gleicht sich das irgendwie aus?
Es gleicht sich in gewisser Weise aus. Sie werden viele Unternehmen haben, das wurde jüngst auch vermeldet und das sehen wir auch. Viele Unternehmen gründen sich natürlich auch neu. Es ist nicht nur ein Nettoabfluss aus dem Wirtschaftsstandort. Dazu muss man aber sagen, die Unternehmen, die jetzt aus dem Markt ausscheiden, sind häufig innovativer, sind häufig mit mehr Know-how ausgestattet als Unternehmen, die sich neu gründen. Das Problem ist, dass mit den Unternehmen, die gerade in der Industrie, die in den innovativen Branchen in Deutschland unterwegs sind, wenn die rausgehen, wenn die verloren gehen, dann geht auch das Know-how verloren. Und gerade wächst eben nicht ein riesiger Unternehmensbestand heran, wo Know-how das oberste Ziel ist, sondern oftmals in Wirtschaftsbereichen, wo die Innovationskraft begrenzt ist.
Das heißt, volkswirtschaftlich geht Substanz verloren, richtig?
Ja, das ist so.
Also, wenn wir den Menschen hinter diesen Zahlen zuhören würden, dann würde es besser. Friedrich Merz, Katharina Reiche, Bärbel Baas, das sind eure Kunden gewesen, eure Steuerzahler, eure Wähler wahrscheinlich auch, eure Bürger. Ich möchte, dass diesen Menschen Gehör geschenkt wird. Die Geschichte unserer Zeit ist auch die Geschichte derer, die aufgegeben haben. Deshalb schreibt mir g.steingart@mediapioneer.com. Und dann wird Anna Kirberich aus unserer Interviewplanung sich bei euch melden. Wir sollten keine falsche Scham haben. Wir möchten diesen Geschichten Gehör verleihen, vielleicht mit einem Sonderpodcast. Kurz und gut, also g.steingart@mediapioneer.com. Unsere weiteren Themen heute Morgen. In der Finanzwelt war Deutschland lange der Musterschüler und hatte stets die höchste Bonitätsnote, AAA genannt. Also, das heißt exzellente Kreditwürdigkeit dort. Dieser Status, der ist ins Wanken geraten. Und warum? Darüber spreche ich gleich mit dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank, mit Thomas Mayer.
Das AAA-Rating muss man mit einem Fragezeichen versehen.
Außerdem lernen wir, wie Pioneers gemeinsam mit Generalleutnant AD Jürgen Joachim von Sandrath das Baltikum näher entdecken können. Und wir halten gemeinsam kurz die Luft an, bevor wir allen Mut zusammennehmen und dann heute Morgen gemeinsam vom 10-Meter-Brett springen. Deutschland war in den Kapitalmärkten lange so etwas wie der Musterschüler in Europa. Also wer dem deutschen Staat sein Geld geliehen hat, der bekam dafür nicht immer besonders viele Zinsen, aber doch ein Versprechen, dein Geld ist sicher. AAA, Bestnote in Sachen Sicherheit. Doch ausgerechnet mit diesem Gütesiegel gibt es jetzt Probleme. Zweifel tauchen auf, denn Deutschland nimmt neue Schulden in ziemlich großem Stile auf, die Zinslast steigt und an den Anleihemärkten wächst die Nervosität. Was passiert eigentlich, wenn Deutschland sein AAA verliert? Naja, wenn es denn nur Deutschland wäre. Am Anleihemarkt, also da, wo sich die Staaten generell und dann auch noch die Firmen ihr Geld leihen, da ist derzeit der Teufel los. Die Geldgeber haben nämlich Angst. Und wovor genau?
Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Meyer, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank und dem Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute. Mal hören, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Professor Thomas Meyer.
Guten Tag, Herr Steingart.
Die Weltfinanzmärkte sind schon wieder ein bisschen nervös geworden, insbesondere wegen der Staatsanleihen. Da werden jetzt Risikoaufschläge verlangt, vor allem für die langlaufenden Staatsanleihen. Woher kommt diese plötzliche, mitten in der Sommerfrische auftauchende Nervosität?
Also der direkte Einfluss kommt natürlich von dem Hin und Her. Bei dem Iran-Krieg ist die Straße von Hormuz offen oder nicht? Jetzt in letzter Zeit war wieder die Befürchtung, dass sich das vielleicht auch länger hinziehen könnte, dass kein Öl fließt, dass der Ölpreis wieder steigt und dass die Inflation dann steigt. Und das reflektiert natürlich der Anleihemarkt sozusagen wie der Puls.
Aber warum ist das so? Welche Zweifel hat die Straße von Hormuz gesät, die dann in 30 Jahren, langer Zeitraum, dann ist Donald Trump mutmaßlich tot und auch die jetzigen Akteure im Weltfinanzgeschehen sind nicht mehr am Platz. Welche Auswirkungen hat das auf eine Staatsanleihe, die in 30 Jahren zurückgezahlt werden soll?
Naja, das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, der oberflächliche Herzschlag, der den Markt treibt. Dahinter steht natürlich die enorme Staatsverschuldung in den USA, die auf dem Markt lastet. Das war ja schon bevor diese Auseinandersetzung begann, bevor der Irankrieg begann, war der Bondmarkt ja eigentlich schon im Modus eines Bärmarkts. Ich glaube, wir haben da zum Jahreswechsel 21/22 haben wir einen Epochenwechsel gehabt im Bondmarkt. Wir haben das Ende eines 40-jährigen Bullmarkts gesehen, der Anfang der 80er anfing mit enorm hohen Zinsen. Dann fielen die Zinsen, das lief dann aus. Dann dachte man, die Inflation sei tot. Die Zentralbanken haben die Leitzinsen auf null oder negativ gesetzt. Die Bundesanleihe fiel sogar auf einen negativen Wert. Die amerikanischen Anleihen gingen nahe null. Und dann kam die Inflation zurück und auf einmal ist dieser Drache wieder da. Gleichzeitig sieht der Markt, dass die Hände der Zentralbanken durch diese enorme Staatsverschuldung irgendwie gebunden sind. Die bekämpfen diesen Drachen der Inflation mit einer Hand auf dem Rücken gefesselt, weil wenn die Zinsen zu hoch steigen, wenn sie den Politikzins zu hoch setzen, dann hat der Staat Schwierigkeiten, sich zu finanzieren.
Das heißt, Sie sagen, es sind kaum noch Spielräume da für die Notenbanken, jetzt einfach mit hohen Zinsen mal dagegen zu halten, weil diese hohen Zinsen praktisch die Staaten versteinern lassen.
Ja, richtig. Wir haben ja jetzt einen Anstieg der Staatsverschuldung, wie wir sie vorher in Friedenszeiten noch nie gesehen haben. Dann kam zusammen das Erbe der Finanzkrise, wo man da reinging mit wahnsinnigen Anleiheankaufprogrammen. Und dann wurde das getoppt noch durch die Corona-Krise. Und der Staat hat enorme Anleihen ausgegeben, die Zentralbanken aufgebaut haben. Die sitzen auf massiven Bilanzen. Der Staat hat massive Schulden. Der Schuldendienst steigt schon gewaltig und der Markt sorgt sich natürlich und überlegt sich, was passiert jetzt? Kann die Inflation von den Zentralbanken überhaupt noch eingehegt werden? Oder sind die Zentralbanken so gefesselt durch diese wahnsinnige Schuldenlast, dass sie nicht mehr richtig agieren können? Und deshalb spielen dann solche kurzfristigen Elemente wie jetzt der Ölpreis, der hin und her schwankt, je nachdem, wie die Aussichten sind bezüglich der Öffnung der Straße von Hormuz, der beeinflusst den Markt und lässt ihn dann kurzfristig schwanken. Aber der Grundbass ist diese wahnsinnig hohe Verschuldung.
Welche Rolle spielen die KI-Firmen bzw. deren Investitionen, die ja, so ist das Leben heutzutage, auch größtenteils über Schulden, also über Anleihen finanziert werden? Das ist ja neben der Staatsanleihe, also die Firmenanleihe, die KI-Anleihe. Welche Rolle spielt das?
Ja, die kommen jetzt rein sozusagen als Wettbewerber zu den Staaten. Die sogenannten Hyperscaler, die auch die KI vorantreiben, die großen Softwarefirmen, also Microsoft und Co. und alle, wie sie alle heißen, die hatten sich ja lange dadurch finanziert, dass sie ihren sehr guten Cashflow für die Investitionen verwendet haben. Aber jetzt geht man her und sagt, wir brauchen enorm viel Investitionen in die Rechenzentren. Wir brauchen wahnsinnig viel Rechenkapazität. Wir brauchen, damit die Rechenkapazität läuft, eine bessere Energieversorgung. Wir investieren. Wir müssen investieren. Auf Teufel komm raus. Und deshalb hat sich in der letzten Zeit, das sind die Hyperscalers, vom selbstgenügsamen Marktteilnehmer mit hohen Cash Positionen, also mit geparktem Geld im Markt, sind sie jetzt zu großen Nachfragern geworden. Wenn Sie so wollen, stehen im Wettbewerb mit den Staaten, wer jetzt seine Bonds hier am Markt noch unterbringen kann. Und das drückt natürlich auch auf die Preise und lässt die Renditen auch steigen.
Und damit sind wir nach den Staatsanleihen der USA und den Hyperscalern des Silicon Valley in Deutschland gelandet, Herr Mayer. Da gibt's Gerüchte, dass die Ratingagentur S&P Zweifel hat, ob das AAA-Rating unserer Staatsanleihe, bislang war Deutschland ja eine Klasse für sich, so seriös wie kaum jemand sonst, ob dieses AAA-Rating noch gerechtfertigt ist. Was denken Sie?
Naja, also diese Frage, die muss man sich stellen. Denn schauen Sie, das AAA, das ist ja, hat ja darauf geruht, dass wir eine Staatsverschuldung hatten, die ja nach der Corona-Pandemie wieder deutlich heruntergekommen ist. Wir kamen ja an die 60%-Quote ran. Das ist ja ziemlich, unter den großen Ländern war das ja ziemlich einzigartig. Ich meine, kleinere, die haben noch niedrigere Staatsverschuldungen, aber es geht ja jetzt tatsächlich wirklich um die mit den großen Bondmarken. Da waren wir schon gut dran im Vergleich jetzt zu den anderen. Nehmen Sie die Italiener mit 130% Verschuldung, die Franzosen 120% des BIP, die Amerikaner ähnlich. Die haben ja alle keine AAA. Wir waren da sozusagen ein kleiner König. Jetzt durch die Schuldenaufnahme der Merz-Regierung wird unsere Staatsschuldenquote in Richtung 80% gehen. Ja, und dann sind wir auf einmal so einer unter anderen.
Das heißt, AAA, wenn das in Gefahr gerät, steigen unsere Refinanzierungskosten und damit der Haushaltsposten Zinszahlungen, der würde dann steigen und unser Haushalt würde weiter betoniert sein mit Geld, das für die Vergangenheit ausgegeben wird.
Ja, richtig. Das ist ja eigentlich schon im Gange. Die Ratingagenturen validieren ja oft eine Entwicklung, die schon unterwegs ist. Und wenn dann diese Nachrichten kommen, dann ist das für den Markt nochmal so ein weiteres Orientierungsschild. Oh, oh, da ist jetzt doch tatsächlich was passiert. Die ziehen ja meist nach, aber die Entwicklung ist schon im Gange und das hat ja auch mit dazu geführt, dass auch die Bundesanleihen nach oben gegangen sind und die Spreads, schauen Sie, die Spreads zu Italien oder so, die sind ja gar nicht mehr so gewaltig. Das war ja mal, während der Eurozone waren die ja riesig.
Die Spreads, Herr Mayer, das müssen Sie erklären kurz, die Spreads, das sind die Risikodifferenzen zwischen den unseriöseren Ländern und uns gewesen.
Ja, genau. Das sind die Differenzen der Anleiherenditen, sagen wir mal, von Italien und Deutschland. Die Italiener schauen da immer drauf, da hat man sogar schon in Italien das Wort Lo Spread eingeführt.
Okay, und das hat sich jetzt genähert, weil wir auch so ein bisschen italienisch geworden sind.
Absolut, ja, wir schließen uns jetzt praktisch den anderen an. Und deshalb ist auch das AAA-Rating, muss man mit einem Fragezeichen versehen.
Gut, weil so viel Fragezeichen, traue ich mich noch ein Fragezeichen zu setzen. Ich weiß nicht, ob Sie eine Meinung dazu haben. Die KI-Revolution verändert Geschäftsmodelle, auch Erlösströme, wird möglicherweise viele Wirtschaftszweige disruptieren. Ist dieses Risiko eigentlich in den Kreditbüchern zum Beispiel der Finanzindustrie eingepreist? Ist dieses Risiko von KI-Revolution in den Betrachtungen auch der Staatsanleihe und damit der Rentierlichkeit von Fabriken und von Bruttosozialprodukten in Deutschland, Österreich, in all den Ländern dieser Erde. Ist das eingepreist oder lässt sich das gar nicht sagen heute?
Das lässt sich nicht einpreisen, denn wir leben da in einem Umfeld radikaler Unsicherheit. Das ist ein ökonomischer Begriff, der besagt, man kann nicht mal das Risiko quantifizieren. Also gewisse Quantifizierung im Finanzmarkt hängt ja oft damit zusammen, wie stark etwas schwankt. Aber wir wissen nicht, wie diese KI sich entwickeln wird. Das ist jetzt, wenn Sie so wollen, die ganz, ganz große Frage im Finanzmarkt. Werden die Investitionen der Hyperscaler und der KI-Unternehmen sich rentieren oder nicht? Bisher sieht es gar nicht schlecht aus. Die Gewinne sind gewaltig, aber wird es so bleiben? Und in dieser radikalen Unsicherheit, da können wir eigentlich uns gar nicht so richtig mit dem traditionellen Risikomanagement vorwärts bewegen. Was wir brauchen, sind schlicht und einfach Puffer für den Fall, dass es schief geht.
Wir wollen ja zuversichtlich bleiben, Herr Mayer. Sie würden nicht raten, Finger weg vom Kapitalmarkt, das ist jetzt eine sehr böse Welt geworden, sondern Sie würden sagen, wir müssen mit dieser Unsicherheit auch als Anleger leben und trotzdem versuchen, rational zu sein, aber nicht irrational uns hier rauszuziehen. Oder würden Sie doch zum Rausziehen raten?
Nein, nein, nein. Schauen Sie, jede große technologische Revolution war immer mit stark steigenden Aktienmärkten verbunden und da kam immer wieder ein Rücksetzer. Und danach geht's weiter. Das heißt, wer jetzt im Kapitalmarkt unterwegs ist, der muss mit einem Rücksetzer rechnen. Das heißt aber nicht, dass deshalb die Investition langfristig verloren wäre. Man muss einfach sich so positionieren, dass wenn der Rücksetzer kommt, dass man nicht womöglich, weil man Aktien auf Pump gekauft hat, die Positionen schnell, wenn sie tief sind, wenn die Preise tief sind, die Positionen schnell wieder verkaufen muss. Dann hat man den Verlust gemacht. Man muss sich darauf einstellen und braucht das Durchhaltevermögen, auch mal eine Zeit lang am Markt zu überstehen, wo die Preise fallen.
Und dann wird irgendwann die Belohnung kommen, richtig?
Die kam bisher noch immer. Schauen Sie, wer vor der Dotcom-Blase, also ich rede jetzt über diese Zeit 99, 2000, wer da investiert hat, der hatte zunächst mal, war der unter Wasser. Aber danach ging es weiter. Und dann gingen die Märkte wieder hoch. Wer das Durchhaltevermögen hatte und eben langfristig investierte und wusste, auf was er sich da einlässt, der war auf der sicheren Seite. Und das wird wieder so sein.
Tja, nach dieser Zuversicht, Herr Professor Meyer, da kann gar nichts mehr kommen und das wird wieder so sein. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Steingart.
Unser Bundeskanzler hat jetzt ein Zeichen gesetzt. Die deutsche Panzerbrigade in Litauen soll bis 2027 von derzeit 500 auf dann 5000 Soldaten aufwachsen. Damit wird die Ostflanke der NATO gestärkt und die gemeinsame europäische Verteidigung handlungsfähiger.
Die Sicherheit Litauens ist auch unsere Sicherheit. Der Schutz von Vilnius ist der Schutz von Berlin.
Generalleutnant AD Jürgen Joachim von Sandrath, der als einer der profiliertesten Kenner des Baltikums gilt, spricht von einer Rückkehr der Situation, die ihn an den Kalten Krieg erinnert und in ihrer Gefährlichkeit zugleich darüber hinausgeht.
Während im Kalten Krieg ein Abstand von 90 Kilometern noch Sicherheit bedeutete, sehen wir jetzt im Krieg in der Ukraine, aber genauso im Nahen Mittleren Osten, dass 1000, 2000, 4000 Kilometer keinen Unterschied mehr machen und nur noch bedingt Sicherheit bedeutet. Und insofern hat unser Kanzler recht, in unserem nationalen Interesse liegt die Sicherheit Litauens, Estlands, Lettlands. Und auch das kann ich nur verstehen, wenn ich vor Ort bin.
Ende September wollen wir Pioneers, genau diese Ecke Europas gemeinsam entdecken. Und zwar begleitet vom Generalleutnant AD und unserer Chelsea Speaker. 5 Tage lang reist diese Pioneer-Expedition durch das Baltikum. Von Tallinn nach Narva an der russischen Grenze, wo der gleichnamige Fluss Europa von Russland trennt. Und schließlich noch Vilnius, dorthin, wo die Panzerbrigade 45 auf volle Stärke anwachsen soll. Also das ist keine touristische Reise, das ist was für Mutige. Wir treffen Offiziere, Unternehmer, Politiker, erleben eine boomende Verteidigungs-Startup-Szene und sprechen darüber, wie sich das Baltikum auf eine neue geopolitische Realität, sprich auf die russische Bedrohung, einstellt. Zusammen mit Generalleutnant AD von Sandrath und Chelsea Speaker bekommen Sie exklusive Einblicke in eine der spannendsten, weil explosivsten Gegenden dieses Kontinents. Seien Sie dabei. Am 28. September geht's los. Volles Programm. 5 Tage lang. Alle Infos in den Shownotes. Ich rechne mit Ihnen.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Sprung vom 10-Meter-Brett ausreicht, um mit fast 50 Stundenkilometer aufs Wasser zu treffen. 2 Filmemacher aus Schweden hatten eine simple, aber zugleich auch, würde ich sagen, geniale Idee für einen Kurzfilm. Dafür brauchte es lediglich eine Kamera, ein Mikrofon und am wichtigsten einen 10-Meter-Sprungturm mit, ja, unten sollte schon Wasser sein. Der Plot könnte einfacher nicht sein. Sie haben Menschen hochgeschickt, die sich bisher vor einem Sprung gedrückt hatten. Das gebührt Respekt. Ich meine, jeder, der selbst schon mal auf dieser Sprungkante stand, der kann das nachvollziehen. Spaß geht anders. Es gilt, das, was Rudolf Augstein über das Schreiben gesagt hat, schön ist es, geschrieben zu haben. Das gilt auch für den Sprung vom 10-Meter-Turm. Es ist schön, gesprungen zu sein. Das Springen selbst, der Horror. Die Regie musste also bei diesem kleinen Kurzfilm dann nur noch ihre Kamera auf den Turm richten und abwarten, tja, bis der Mut gewinnt. Alle, die es geschafft haben, ganz gleich, ob im ersten Anlauf oder nach langem Hin und Her, schwammen dann wieder stolz wie Oscar und grinsend zurück zum Beckenrand. Der Sprung selber dauert, na, raten Sie kurz, der Sprung selber dauert nur 1,5 Sekunden. Also 1,5 Sekunden Überwindung gegen dann tagelanges Angeben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal.
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee.
Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir, bleiben Sie uns Pioneers gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Uns im Wasser wie die Fischlein, es ist fein. Und nur deine kleine Schwester, nee, die traut sich nicht hinein. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein.